Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Das Buch, über das wir jetzt sprechen, ist das Ergebnis einer lebenslangen Leidenschaft. Schon in seiner Dissertation hat sich der Hamburger Literaturwissenschaftler Jan-Philipp Remsmar mit dem Werk von Christoph Martin Wieland beschäftigt. Er hat die Herausgabe der sämtlichen Werke des Aufklärers unterstützt, immer wieder Publikationen über ihn gefördert, selbst zahlreiche Aufsätze über ihn veröffentlicht und wesentlich dazu beigetragen, dass Wielands Wohnhaus, das Gut in Osmanstedt, zu einem Museum und zur Forschungsstätte werden konnte. Und jetzt also eine große Biografie, Christoph Martin Wieland, Untertitel Die Erfindung der modernen deutschen Literatur, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Hallo, guten Tag, Herr Remsmar, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Christoph Martin Wieland war ja zu seinen Lebzeiten ein sehr bedeutender Mann. Heute kennen ihn viele gar nicht mehr. Können Sie ihn uns bitte mal kurz vorstellen? Wer war Christoph Martin Wieland?
Mit Lessing und Wieland beginnt die moderne deutsche Literatur. Wenn Sie vergleichen, was vorher geschrieben wurde und wie vorher geschrieben wurde, dann sehen Sie, dass mit diesen beiden Autoren und mit Wieland vor allem ein ganz neuer Ton in die deutsche Literatur kommt, in die Prosa, in die Verse. Und daran haben dann alle nach ihm angeknüpft. Und mit ihm beginnt die Weimarer Klassik.
Nun sind Sie ja eigentlich jemand, den man als Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung kennt oder auch als Initiator der damals viel diskutierten Wehrmachtausstellung und als Autor politischer Bücher oder als Förderer von Arno Schmidt. Aber bei Ihnen zieht sich dieser Wieland ja wie ein roter Faden durch Ihr Forscherleben. Ich habe ja schon einiges aufgezählt, schon in Ihrer Dissertation haben Sie über ihn geschrieben. Was ist das für eine Flamme, die Sie so für diesen Mann brennen lässt?
Naja, das ist ein bedeutender großer Autor. Und wenn man dann feststellt, dass über so einen Autor, den man angefangen hat, lesen und lieben zu lernen, es relativ wenig zu lesen gibt über ihn und wenig, was es etwas taugt, weil er nämlich im 19. Jahrhundert eigentlich aus der Optik geriet und man las ihn nicht mehr und man schrieb Vorteile voneinander ab. Das ist dann sehr reizvoll, da ein bisschen etwas dagegen zu halten und zu korrigieren.
Aber hat er auch irgendwie sowas Seelenverwandtes, dass er Sie so ganz durch Ihr Leben begleitet? Fühlen Sie sich ihm irgendwie auch nah?
Das tut man doch zwangsläufig, wenn man sich lange mit einem Autor beschäftigt, denn sonst hätte man es ja nicht. Also man mag etwas und man lernt irgendwann, ihn zu beurteilen und die Urteile gut zu begründen. Und in vielen Dingen, wie zum Beispiel in seiner Auffassung, was Aufklärung, was politische Literatur ist, habe ich eigene Gedanken wiedergefunden oder von ihm gelernt. Dass irgendwann kann man das ja nicht mehr gut auseinanderhalten.
Sie schreiben ja gleich ganz am Anfang Ihres ja doch sehr umfassenden Werks, dass sich das Leben von Schriftstellern eigentlich so ein bisschen der Beschreibung entzieht, allein schon wegen der Tausenden von Stunden, die Sie am Schreibtisch verbringen. Und dann erzählen Sie Wielands Leben quasi erstmal auf einer halben Seite runter, aber in diesen äußerlicher eben nicht so spektakulären 80 Lebensjahren wurde er eben zum bedeutendsten und bekanntesten deutschen Schriftsteller, der auch, fand ich auch überraschend, in ganz Europa gelesen wurde. Wie kam das? Was hat ihn für die Zeitgenossen da in aller Welt so interessant gemacht?
Ja, tatsächlich in ganz Europa, als seine gesammelten Werke herauskamen, die sämtlichen Werke, da waren die Abonnenten von St. Petersburg bis Lissabon in ganz Europa. Jede große Bibliothek, die etwas auf sich hielt, hatte eine Ausgabe von Wieland. Er ist ein Repräsentant der Zeit in mehrfacher Hinsicht und man las ihn damals als einen, der zeigt, wo die Literatur hingehen wird und hingehen soll. Und das war seine Bedeutung. Er war der wichtigste, populärste deutsche Autor und das wurde in ganz Europa so gesehen.
Er hat ja zum Beispiel Shakespeare als erster übersetzt und gilt, Sie haben das ja auch schon gesagt, auch als Spracherneuerer. Sie meinten, er hat so einen neuen Ton gebracht. Er hat auch neue Begriffe erfunden, die deutsche Sprache modernisiert. Können Sie uns das mal an einem konkreten Beispiel erklären, was er da geleistet hat?
Er musste für seine Shakespeare-Übersetzung einfach viele Wörter erfinden, für die es keine Äquivalenz im Deutschen gab. Mein Lieblingsbeispiel ist Sicherheitsklausel. Nicht? Wer käme auf die Idee, dass das ein Wort ist, das Christoph Martin Wieland erfindet, um es in eine Shakespeare-Übersetzung hineinzubringen? Aber es sind nicht nur solche Worte, es sind Wörter wie Steckenpferd für Hobby. Er hat das englische Hobbyhorse, das Äquivalent dafür genommen im Deutschen. Es sind die Wörter wie rosenwangig oder auch Milchmädchen und sehr vieles, die uns heute geläufig sind, woran man überhaupt nicht mehr denkt, dass die jemand sehr bewusst in die deutsche Sprache hineingebracht hat und man las es und übernahm es.
Und man weiß ja gar nicht mehr so genau, wovon er sich da eigentlich abgesetzt hat, oder? Was war da vorher irgendwie für ein Sprachumgang? In was für ein Korsett haben sich die Zeitgenossen da befunden?
Die Sprache war wesentlich auch die Sprache der Literaten, soweit sie Prosa schrieben, war wesentlich weniger geschmeidig. Und auch in den Versen war es so, man war allgemein der Meinung, dass das Deutsche einfach nicht die Flexibilität habe, die das Französische oder das Englische oder das Italienische hätten. Und Wieland demonstrierte, dass die deutsche Sprache genauso flexibel, genauso melodisch sein konnte wie die anderen Sprachen auch.
Er war aber ja auch politischer Journalist, also er war Herausgeber des Deutschen Merkur. Und inwiefern ist er denn auch als politischer Denker heute noch interessant?
Wieland wollte sein Publikum über das informieren, was politisch in Europa vor sich ging. Und er erkannte sofort, dass in Frankreich, in Paris des Jahres 1789 etwas weltgeschichtlich völlig Neues passiert. Und sein Publikum wurde darüber informiert und er versuchte es politisch denken zu lehren, nicht indem er Leitartikel schrieb und in Ansichten vorschrieb, sondern indem er zum Beispiel in der Form von Zwiegesprächen zeigte, wie man zu einem bestimmten französischen Ereignis Stellung nehmen konnte, nicht musste, sondern zeigte, wie zwei Leute darüber debattieren können, die im Dissens zusammenkommen und, wichtig, im Dissens auch wieder auseinandergehen. Also der Konsens ist nicht zwingend, sondern man wird aneinander klüger. Das war sein Begriff von Aufklärung.
Und das könnte ja durchaus heute auch eine gewisse Aktualität haben, nicht? Er wurde ja dann nach Weimar geholt. Er wollte da so eine Art Kulturhauptstadt draus machen. Und da kamen auch tatsächlich Leute von überall hin in dieses Osmanstedt. Aber heute fallen einem beim Stichwort Weimar ja ganz andere Namen ein. Woran liegt das, dass er da so in den Schatten gestellt worden ist?
Wieland wurde an den Weimarer Hof gerufen. Er sollte den jungen Herzog auf seine Regierung vorbereiten. Und er nutzte diese Chance, um aus dieser Stadt Weimar etwas anderes zu machen. Durch diese Zeitschrift, die er gegründet hatte und durch eine Oper, die er für eine moderne Oper, wie es sie vorher zu der Zeit noch nicht gab, durchkomponiert und in deutscher Sprache für den Hof. Und dadurch sah das kulturelle Deutschland auf Weimar. Das war auf einmal ein Ort geworden. Der bedeutendste deutsche Schriftsteller war da, die Oper war da, die Zeitschrift war da. Ohne diese Vorarbeit, wenn Sie das nur nennen möchten, wäre Goethe da nicht hingekommen. Ohne die Jahre mit Wieland hätte der spätere Herzog Karl August wäre nicht auf die Idee gekommen, sich mit einem jungen Autor zu beschäftigen, den er dann holte. Und als Wieland und Goethe da waren, holten sie zusammen den dritten, nämlich Herder, heran. Und später kam dann Schiller dazu. Im 19. Jahrhundert verengt sich die Optik Weimar auf Goethe und Schiller, die einfach eine andere Art von Dichter repräsentieren, die gleichzeitig ihre dichterische Existenz inszenieren. Die so ein bisschen wie Stars ihrer Generation waren. Da passierte etwas ganz Neues und Wieland war anders. Und deshalb rutschte die Aufmerksamkeit langsam weg von ihm, bis im 19. Jahrhundert Wieland der bloße Vorläufer war, den man eigentlich nicht mehr zu lesen brauchte.
Aber er hat das auch noch gegen Ende seines Lebens mitbekommen, nicht?
Hat
ihn das verbittert?
Es hat ihn wohl enttäuscht, aber er war dann gleichzeitig auch wieder historisch denkend genug, um zu sehen, aha, hier ist eine Veränderung und ich bin Objekt dieser verändernden Umstände und das hat man dann hinzunehmen.
Jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie mit dieser lebenslangen Arbeit an und über Wieland auch Lust machen wollen, ihn mal wieder zu lesen. Aber Sie sagen selbst in Ihrem Buch, das Problem ist, dass man sich sehr für ihn interessieren muss, wenn man Wieland genießen will. Was heißt denn das? Muss man da in der Antike bewandert sein oder was braucht es noch zum genüsslichen Verstehen von Wieland?
Nein, eben, ich sage genau nicht, dass man bewandert sein muss, sondern man muss sich interessieren. Aber das muss man doch bei jedem Autor. Sie müssen, wenn Sie Thomas Mann, die Josefsromane lesen, dann müssen Sie sich doch ja nicht für Ägyptologie interessieren, sondern Sie müssen sich dafür interessieren, was für eine Welt da jemand entwirft. Aber das müssen Sie immer in der Literatur und das muss man im Falle Wielands auch tun. Das Interessante ist, wenn man diesen Autor insgesamt in den Blick nehmen will, dass man sich auch für so vieles Verschiedene interessieren muss. Nicht nur für ein oder zwei Dinge. Muss man ja aber nicht. Man kann sich ja auf die Romane Wielands beschränken und man wird ein großes Vergnügen daran haben und viel daraus lernen.
Und wie ist das mit Ihnen, Herr Remzma? Haben Sie jetzt diese 700-seitige Biografie gewidmet? Ist damit der Gipfel Ihrer Wieland-Begeisterung erklommen?
Na, ich habe ein Lebenskapitel abgeschlossen für mich. Das ist eine ganz schöne Moment, wo man einen Strich drunter ziehen kann. Aber das heißt ja nicht, dass einem ein Autor dann fremd wird. Aber ich kenne ihn ziemlich gut. Ich muss jetzt nicht gleich wieder anfangen, alle seine Romane zu lesen.
Jan-Philipp Remzma, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch, mit dem Jan-Philipp Remzma für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch nominiert ist, trägt den Titel Christoph Martin Wieland, die Erfindung der modernen deutschen Literatur. Es hat 704 Seiten, kostet 38 Euro und ist beim Verlag CH Beck erschienen.